Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des SFB-Podcasts. Wieder einmal sitzen wir hier zusammen. Wir, das sind
Nikolas Wörl. Ich stelle mich mal sympathischerweise selbst vor. Schön wieder hier zu sein.
Immerhin denke ich dran, dich zuerst vorzustellen. Also.
Das ist wie schlecht, ja.
Genau, und ich bin Peter Kohl. In der heutigen Folge, die übrigens am 12.07.2024 erscheint, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, Felix und Fabio.
Zwei, weil wir ja dann auch eine kleine Sommerpause haben. Ne? Die nächste Folge wird ausfallen, da haben wir gedacht, dann machen wir sofort zwei Gäste. Dann.
Genau, zwei zum Preis von einem.
Genau.
Ja. Genau, und da haben wir uns unter anderem neben der Forschung ein bisschen mit dem Thema First Generation Academics beschäftigt. Also das ist so das Stichwort, wie das im Uni-Umfeld oft genannt wird, eben Menschen, die nicht Akademiker-Eltern haben. Und
ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, ne? Weil ja. Kinder, die die Hochschule nie als, die Uni nie als Option erlebt haben oder Abitur als Option erlebt haben, die werden den Weg statistisch häufig auch nicht finden. Also es ist ganz interessant, ich hatte in meinem Umfeld, also als ich noch zur Schule ging, auch Familien, wo dann die Eltern aktiv, ja, man kann es schon sagen, abgeraten haben, Abitur zu machen und zur Uni zu gehen, weil das eben dort keine Rolle gespielt hat. Ne? Das waren Arbeiterfamilien und da hat man was Handfestes gelernt und dann in dem Bereich gearbeitet. Und da wurde denen wirklich abgeraten oder sogar die wurden regelrecht nicht unterstützt, eine Uni zu besuchen. Und da siehst du schon, dann werden früh auch Karrieren unterbunden,
kann man sagen. Ich habe das auch tatsächlich im Umfeld mal mitbekommen, wo ein Vater auch gesagt hat, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, gehst du nicht an eine Uni.
Wahnsinn, ja.
Und ich habe mal ein bisschen nach Zahlen auch geguckt. Es gibt da den Hochschulbildungsreport 2020. Da hat man sich so ein bisschen die Zahlen der vergangenen 10 Jahre angeguckt und das ist schon ganz spannend. Also heutzutage beginnen ungefähr 27% der Schülerinnen aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt ein Studium, also ungefähr ein Viertel. Und im Vergleich dazu, bei Akademikerkindern gehen fast 80% an die Schule.
Also ist schon, an die Schule oder an die Uni?
An die Uni.
An die Uni. 80%. Ja. Okay, das also ist natürlich ein Riesenunterschied.
Eklatanter Unterschied. Ja. Insgesamt an den Hochschulen, also an deutschen Hochschulen, wo dann Fachhochschulen auch mit einbegriffen sind, sind 48% aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Also relativ hoch sogar, aber auch wieder an Schulen sind 71% der Kinder Nicht-Akademiker-Kinder. Also insofern ist dann an den Schulen hast du noch den 71%igen Anteil und an der Uni geht oder an den Hochschulen geht der eben runter auf die 48%.
Mhm.
Bei Nicht-Akademiker-Familien schließen 20% erfolgreich das Bachelorstudium ab. Bei Akademikerfamilien sind es 64%.
Wahnsinn, auch also, ein Riesenunterschied, ja. Also so lange, ich habe ja gerade so ein bisschen suggeriert, es hindert dich vor allem mal, die Tür zur Universität zu öffnen. Aber offensichtlich macht es sogar dann auch noch in deinem Studium einen Unterschied.
Ja. Und je höher man dann da noch kommt bei den Abschlüssen, desto krasser wird es dann auch. Also beim Master vollenden 11% der Arbeiterkinder und Akademikerkinder sind es 43%. Und dann beim Doktortitel von 100 Akademikerkindern erwerben 6 den Doktortitel. Also auch nicht mehr so viele, muss man dann schon sagen. Aber von Nicht-Akademiker-Kindern sind es 2 von 100, die eben eine Promotion abschließen. Also wieder, es sind 3-mal mehr, eben wenn du schon Akademiker-Eltern hast. Und ich komme jetzt selber auch aus einem Akademikerhaushalt und ich glaube, man hat da kein Gefühl dafür, welche Hürden da dann eigentlich auch existieren. Und das gilt jetzt nicht so sehr für die Uni Duisburg-Essen unbedingt, aber es gibt ja auch so Unis, Uni Heidelberg mit so richtig alten Häusern in Schlössern, in ich weiß nicht was, wo du so ein bisschen schon erschlagen wirst.
Ehrfurcht hast.
Ne? Genau, Ehrfurcht hast, erschlagen wirst und was für manche Leute auch einfach abschreckend wirkt.
Mhm.
Und hier an der Uni ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also die Uni hier hat einen sehr hohen Anteil von First Generation Academics. Also es sind hier über 50%. Und die Uni fördert das auch sehr aktiv.
Genau, ist einer der großen Schwerpunkte, die sich die Universität Duisburg-Essen gesucht hat oder auserwählt hat. Natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen auf die Historie des Ruhrgebiets betrachtet, macht das natürlich auch Sinn, wenn man sich hier mal anguckt. Man kann sich vorstellen, hier gab es einen großen Strukturwandel, der stattgefunden hat und der immer noch stattfindet. Also in den 60er, 70er Jahren gab es hier halt viele Arbeiter oder Arbeiterfamilien. Und die Arbeit ist halt verschwunden zum Teil in der Industrie, also nicht alles selbstverständlich, aber vieles davon natürlich. Wir denken an Kohle beispielsweise, ist natürlich alles weg. Dann musste man sich natürlich die Gedanken machen, was macht man mit diesen ganzen Menschen, die jetzt hier eine Heimat gefunden haben. Und dann hat man, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, früh, aber ich würde schon sagen, mit einer gewissen Konsequenz im Ruhrgebiet in den 70er Jahren gesagt, okay, wir brauchen hier Universitäten. Dann wurden viele von den großen Ruhr-Universitäten in den 70er Jahren gebaut, also die Ruhr-Uni in Bochum beispielsweise, aber auch Duisburg-Essen, Dortmund waren Universitäten, also Essen, Duisburg hat eine etwas größere Historie, aber was ich nur sagen wollte, entlang der Ruhr entstanden viele Universitäten, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, eben diesen Strukturwandel insofern zu fördern, dass man sagt, okay, weg von den arbeitenden Menschen hin zu den lernenden Menschen. Genau, aber man sieht, also jetzt sind wir 50 Jahre weiter und man sieht trotzdem noch diesen Unterschied. Mhm. Nicht nur jetzt im Ruhrgebiet, also im Ruhrgebiet hast du es ja gerade gesagt, gelingt es der Hochschule, also unserer Universität Duisburg-Essen schon ganz gut. Mhm. Wir liegen ja offensichtlich oberhalb der Zahlen, die wir sonst so in Deutschland sehen. Aber dennoch macht es halt einen Unterschied, aus welchen Familien du kommst. Und deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, dass man sich da offen zeigt. Und ja, Wissenschaftskommunikation, ja, natürlich auch das, was wir hier machen, ne, oder in unseren privaten Podcasts, also das Kommunizieren aus der Uni heraus quasi, denke ich, ist auch wichtig, um zu zeigen, wie offen wir eigentlich sind. Ja,
ja. Und da muss ich auch sagen, ich fand das Gespräch mit Felix und Fabio, das hatten wir jetzt vorher geführt, fand ich sehr schön, die da eben auch sehr offen ihren Werdegang erzählt haben und auch schon relativ früh eingestiegen sind. Und ja, man konnte vielleicht im ersten Moment meinen, sie wären sogar früh abgeschrieben gewesen, mehr oder weniger. Aber dann hat es eben doch geklappt, dass sie jetzt da sind, wo sie sind.
Und ich vielleicht noch so mal einen Blick als Betreuer mittlerweile ja von Studierenden, muss auch sagen, dass ich die Menschen ganz spannend finde, die vielleicht nicht sofort eine akademische Ausbildung als Plan hatten. Mhm. Weil die teilweise, also ich will das jetzt nicht so fundamental sagen, ne? Da gibt es natürlich ganz viel Varianz, es gibt sehr unterschiedliche Menschen, die hier hinkommen, aber manchmal merkst du schon, dass die mit beiden etwas mehr auf dem Boden stehen und vielleicht auch schon mal ein bisschen handwerklich Dinge gemacht haben, und ganz häufig sehe ich, dass ich die ganz gut im Labor auch gebrauchen kann, weil die nicht davor scheuen, mal einen Schraubenzieher oder einen Maulschlüssel in die Hand zu nehmen. Deswegen, also ein ganz großes Plädoyer für Menschen, die sagen, ja, eigentlich war das bisher noch keine Option in unserer Familie, aber ich bin interessiert daran, ich würde das vielleicht mir gerne mal angucken. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man vielleicht auch mal erstmal reinschnuppert in so eine Universität. Auch das schon mal der Verweis auf das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Denn Fabio hat da ein paar Tipps gegeben, wie man mit kleinen Stufen, kleinen Hürden erstmal in die Universität kommt und sich erstmal anguckt, ob so ein Studium was für einen ist.
Genau. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf die Seite arbeiterkind.de. Das ist nämlich eine Initiative, die sich genau an die Leute richtet, die eben First Generations sind in ihrer Familie, keine Akademiker-Eltern haben und die sowohl Ansprechpartner sind für alle möglichen Fragen, aber wenn ich mich recht entsinne, sogar auch ein Stipendium anbieten. Also da lohnt es sich mal auf die Seite zu gucken.
Ja, große Empfehlung, ja. Genau, aber es geht nicht nur darum, sondern wir schauen uns auch interessante wissenschaftliche Themen heute an. Fabi und Felix, die ihr gleich kennenlernen werdet, die beschäftigen sich nämlich mit Quantenpunkten. Das klingt schon recht anspruchsvoll, aber sie haben es ganz gut erklärt, was sie da tun in ihren Laboren und wofür wir das eigentlich brauchen.
Genau, also dann viel Spaß beim Reinhören.
Und schönen Sommer, wir melden uns dann im September wieder.
Tschö.
Macht's gut.
Ja, heute sitzen wir in etwas größerer Runde zusammen, denn Nikolas und ich haben heute gleich zwei Gäste hier bei uns, Felix und Fabio. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ihr seid jetzt ja beide Doktoranden in der AG Lorke im Sonderforschungsbereich. Wie seid ihr denn eigentlich in die Physik gekommen? Wie ist das passiert?
Ja, also sagen wir mal so, meine Schulzeit war eher, meine Grundschulzeit war nicht so gut, also auch leistungstechnisch und generell. Und ich hatte, glaube ich, bis zur 9. Klasse nicht die Motivation, Abitur überhaupt zu machen. Mhm. Geschweige denn, also ich hatte in der Grundschule nicht wirklich die Aussicht und danach habe ich da auch nicht dran gedacht. Einfach, weil das war, ja. Und so in der 9. Klasse ist mir dann irgendwann aufgefallen, bei so Praktikas, die ich gemacht habe, ja, Studium kann man ja mal machen, dafür braucht man aber Abitur. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich irgendwie so war, ja, handwerklich bin ich zwar begabt, aber ich möchte vielleicht doch mal ein bisschen das Potenzial noch gucken, was so geht. Und dann habe ich halt Abitur gemacht und im Abitur war ich dann sehr auf die Naturwissenschaften schon, also eher weg von den handwerklichen, sondern eher Naturwissenschaften. Das lag vor allem auch daran, weil auf der Gesamtschule gibt es diese WP1, also Wahlpflichtfächer. Mhm. Und ich wollte in die handwerklichen Fächer rein und meine Lehrerin hat gesagt, nee, du bist gut in Biologie, geh mal in die Biologie. Also meine Lehrerin,
gute Wahl.
Ja, also meine Lehrerin auf der weiterführenden Schule hat mich da schon eher dann so zum Studium hingeführt, eher glaube ich dadurch. Und ja, und dann habe ich halt Abitur gemacht. Und im Abitur war ich bei den Naturwissenschaften eher zuerst bei der Chemie und durchs Probestudium habe ich dann gemerkt, so ja, Chemie nicht wirklich, eher Physik. Und ja, so bin ich halt ans Physikstudium gekommen. Ja. Und dann lief das, ja, dann lief das so durch, würde ich mal sagen. Ja. Also es war jetzt nicht einfach, aber wenn man, glaube ich, einmal drin ist, dann sind da alle begehrt, dass man dann auch drin bleibt.
Ja. Und ich habe gerade direkt beim Einstieg gedacht, dieses Bildungssystem in Deutschland ist irgendwie schon noch ein bisschen krass, wenn man in der Grundschule schon meint, ja, das wird leider eher nix, so ja, mit Abi oder sowas und Studium. Aber umso schöner, sage ich mal, dass du dann da in einem Umfeld doch warst, dass es geklappt hat, auch Abi zu machen und dann zu studieren. Auch wenn ich nie sagen würde, jeder muss studieren oder so. Mhm. Aber schön zu hören, dass eben auch so Wege eben funktionieren.
Ja, tatsächlich, also der Beginn meiner Zeit war tatsächlich, also bis zur Grundschule relativ ähnlich. Und zwar habe ich auch keine Gymnasialempfehlung bekommen. Besonders war da eher die Aussage, okay, geh mal zur, also der Tipp meiner Grundschullehrerin war tatsächlich, geh auf die Gesamtschule. Vielleicht hat sie halt da ein bisschen den Weg erkannt und hat mir deswegen die Realschule-Empfehlung gegeben, dass ich halt möglichst auf eine Gesamtschule gehen sollte. Grundschule war, ja, da hatte ich auch wenig Lust, muss ich sagen. Da war ich auch nicht sehr gut. Das hat sich aber bei mir relativ schlagartig geändert in der weiterführenden Schule, wo ich relativ schnell auf sehr gute Schnitte gekommen bin. Vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Und mir war relativ schnell klar, weil auch da schon vorher auch in der Grundschule und so weiter meine Interessen lagen, also Biologie, Chemie, Physik, damals eher noch in die Biologie-Richtung tatsächlich, wo alles, was halt mit so Wald und Tieren und so zu tun hatte, da war ich halt relativ gut drin, das fand ich halt interessant einfach. Und gen Ende der Schulzeit, also Richtung Abitur, inklusive Abitur, war dann halt, also das Abitur, dass ich das Abitur dann noch mache in der Gesamtschule, war relativ schnell klar mit dem Notenschnitt, den ich auf der Gesamtschule hatte. Und dann war dort auch relativ klar, wo mein Fokus liegt. Also es waren auch die WP-Fächer, mit Naturwissenschaften und dann dazu die Erweiterungskurse in Mathematik, in Biologie, in Chemie, in Physik, beziehungsweise Physik und Chemie hatten wir keine Erweiterungskurse, aber dann die später dann im Abitur die Leistungskurse Mathematik, Biologie und bis Ende und auch noch kurz nachher, nach dem Abitur, wusste ich noch nicht, in welche Naturwissenschaft es für mich geht. Da ich wusste halt nicht, welchen Weg ich einschlagen will, quasi. Und deswegen habe ich nach dem Abitur noch ein Jahr im Ausland verbracht, in Schweden. Und da einfach ein bisschen gejobbt und gearbeitet und Sachen kennengelernt, weil ich mir auch vorstellen konnte, Geschichte oder sowas zu machen. Habe ich mich dafür, habe ich auch da Sachen gemacht, in Museen gearbeitet und so weiter. Und dann mich aber für die Physik entschieden, weil mir eins aufgefallen ist beim Lernen für Sachen, dass ich relativ schlecht im Auswendiglernen bin. Also ich kann Sachen nur mir merken, wenn ich sie wirklich hundertprozentig verstehe. Und da Sprachen, und da schließt sich nun mal Namensbezeichnung in der Biologie ein, also würde ich jetzt mal ganz grob zumindest, da ist mir da aufgefallen, ja, das kann ich zigmal lernen, das werde ich niemals so verstehen, wie ich eine Herleitung in der Mathematik oder so verstehen würde, weil da halt der logische Zusammenhang oder der Weg, weil mir der Weg bis zu diesem, ah, okay, das ist das, den muss ich verstehen, um irgendwas behalten zu können. Und ich glaube, das geht tatsächlich vielen Physikern so, deswegen habe ich da hoffentlich, oder habe ich den richtigen Weg für mich eingeschlagen.
Wir müssen mehr Leute in die Wälder von Schweden schicken, damit die Studienzahlen wieder hochgehen, offensichtlich. Dort findet man zu sich und findet zur Physik offensichtlich. Fabio, du hast gerade so etwas gesagt, was ich immer ganz faszinierend finde. Eigentlich, man braucht Menschen, die einen dann auf den Weg bringen oder motivieren zu einem Weg. Ne? Also das ist mir in meinem Leben auch ganz häufig aufgefallen. Du brauchst irgendwelche Leute, die dir Türen zeigen, die du selber noch gar nicht sehen kannst. Ne? So wie mit deiner Lehrerin, die gesagt hat, nee, mach mal vielleicht lieber Naturwissenschaft. Finde ich ganz faszinierend, also dass Leute dann dein Potenzial schon gesehen haben.
Ja, also ich glaube wirklich, dass, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, es geht ja hier so ein bisschen um First Generation und auch in meiner Familie habe ich nie so dieses, ja nicht Vorbild, aber ich habe nie gesehen, dass ein Abitur, ein Studium nicht was bringt, aber was daraus folgen kann.
Dass das ein Weg ist, den man gehen kann. Ja, ne? Also deswegen ist das, genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Ihr seid beide First Generation, also erste, ich weiß gar nicht, wie sagt man das im Deutschen, also die erste Generation in eurer Familie, die sich für ein Studium entschieden hat oder ein Studium zum Abschluss gebracht hat. Ne? Das ist sehr eingängig. Genau. bei uns an der Hochschule heißt das dann manchmal First Generation Academics, und das ist etwas, was sich unsere Universität Duisburg-Essen auf die Fahne geschrieben hat, dass diese Universität genau das fördern will. Aus gutem Grund, denn wenn man hier aufs Ruhrgebiet schaut, dann erkennt man natürlich, dass hier ein gewisser Strukturwandel stattgefunden hat und immer noch im Gange ist. Wir sind eine arbeitsgeprägte Region und die Arbeit ist halt weggebrochen. Und da mussten Alternativen für die nächsten Generationen gefunden werden. Und das ist dann möglicherweise ein Studium. Deswegen hat man in den 70er Jahren ja hier auch Universitäten gebaut. Aber die Frage ist natürlich, kriegt man die Jugend dann auch in die Universität? Und du hast gerade schon gesagt, na, das Problem ist natürlich, wenn du keine Vorbilder hast, wenn deine eigenen Eltern dir nicht sagen oder dich motivieren, mach mal Abitur, das ist eine gute Sache, dann hast du mehr Optionen möglicherweise oder dir stehen zumindest Studiengänge auch offen. Dann siehst du diesen Weg nicht. Und das ist natürlich genau das, was offensichtlich deine Lehrerin geschafft hat, dir dann zu zeigen.
Also da muss ich auch noch zu sagen, also es ist halt wirklich so, meine Familie kommt so aus dem Ruhrgebiet, also meine Großeltern kommen auch aus Leipzig, aber der eine Teil kommt aus dem Ruhrgebiet. Und mein Opa hat damals als Buchhalter in einem Stahlwerk, also in einem Kohlewerk gearbeitet. Mein Vater war Elektrotechniker in einem Stahlwerk bei ThyssenKrupp, und meine Mutter ist Krankenschwester. Also es sind halt schon handwerkliche Berufe und weil ich dann halt gemerkt habe, ja, handwerklich bin ich begabt, wollte ich dann halt auch in diese Handwerksrichtung gehen. Habe mich dann für das Praktikum bei einer Orthopädie-Werkstatt entschieden, weil ich so dachte, ja, das ist so die Mischung aus Technik und Sozial. Obwohl ich mich jetzt nicht als ultrasozial bezeichnen würde, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht in der Physik. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Also ein bisschen Kundenkontakt, ein bisschen Technik. Und da wurde dann auch schon so ein bisschen gesagt, so ja, man kann das jetzt hier eine Ausbildung machen, man kann das aber auch studieren. Und das war eben so um die 9. Klasse rum. Da ist mir das dann so aufgefallen, so ja, Studium, vielleicht Medizin. Ja, war dann auch so ein bisschen die Popkultur zu dem Zeitpunkt, vielleicht würde ich sagen, für mich zumindest. Und ja, aber dann doch eher.
Ja, wo du das jetzt gerade sagst, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die meine Eltern sind auch beide nicht studiert. Sie sind in einem gewissen anderen Milieu. Also ich bin nicht so pottverbunden wie du, sag ich mal, auch wenn mein Vater aus Duisburg kommt, aber mein Vater ist Zahntechnikermeister und hat auch was Handwerkliches, daher habe ich das auch. Und meine Mutter ist EDV-Kauffrau gelernt, daher auch mit ein bisschen Computer bin ich auch schon aufgewachsen. Was natürlich dann auch da sind das gewisse Skills, die man ja auch als Physiker, zumindest als Experimentalphysiker mit sich bringen muss. Computer-Knowledge und feinmechanische Sachen machen, Sachen löten, ist zwar jetzt was anderes, aber die im Endeffekt kleine Sachen arbeiten, ist schon auch der so ein bisschen der Teil Skillset, den man braucht. Und ich sag mal, auch das Soziale, was du jetzt so runtergespielt hast, wobei gerade du, oder ich schließe uns mal beide ein, weil wir es ja beide gemacht haben, wir diese soziale Note ja schon irgendwie immer mitgenommen haben, auch innerhalb unseres Studiums. Also vor dem Studium habe ich auch, mein Praktikum war beim Förster, also auch da was Naturwissenschaftliches, Handwerkliches und aber auch Führung für Kinder in der Natur. Was ich gemacht habe und auch halt da das Soziale. Und wir beide haben ja dann im Studium uns relativ lange oder eigentlich das gesamte Studium über im Fachschaftsrat engagiert.
Das stimmt, ja.
Also da auch das würde ich nicht so runterspielen, weil ich glaube, auch das ist kein unwichtiges Skillset, was uns viel weitergeholfen hat, glaube ich, auch für später oder jetzt in der Zeit als Doktorand, die, weil man muss sich ja trotzdem mit Menschen austauschen auf Tagungen oder auf, ja, oder auf allen möglichen Sachen im Alltag. Es ist ja kein Ein-Mann-Job, den man hier macht. Das ist ja irgendwie trotzdem Teamarbeit und.
Dass wir den Gag natürlich trotzdem mitnehmen, dass Physiker weniger sozial sind, ist ja klar eigentlich. Ne? Aber tatsächlich führt das zu seiner Frage, wir in unserem SFB 1242, wir wollen ja auch uns gerade um die First Generation Academics kümmern. Und da gibt es ja auch soziale Events, sage ich jetzt mal, wo ihr zusammenkommt. Also es gibt so Doktoranden-Retreats beispielsweise, ne, wo ihr hinfahrt und dann euch untereinander unter den Doktoranden austauscht. Da wird ja irgendwie schon versucht, die Leute zusammenzubringen und zum Austausch zu bewegen. Ne? Also habt ihr da jemals, also wurdet ihr unterstützt? Habt ihr das Gefühl überhaupt, dass das nötig gewesen wäre, euch zu unterstützen? Ich stelle mir mal so vor, wenn Universität sowas Fremdes ist, weil es aus der Familie nicht kommt, wahrscheinlich ist ja der allererste Schritt schwierig, ne? Also sich erstmal den Mut zu haben, okay, ich fange an zu studieren. Aber wenn man dann erstmal mitten im System ist, in der Uni ist, merkt ihr da einen Unterschied zu euren Kommilitonen?
Ich glaube nicht, nee. Also das ist eben das, was ich meine. Wenn man einmal drin ist, dann wird man halt durchgezogen, weil natürlich auch die Uni oder halt auch Professoren, Mentoren einen Wille haben, dich dabei zu halten, wenn du schon mal so weit bist.
Ja.
Und dann klappt das. Aber ich glaube, der erste Schritt ist wirklich sehr wichtig. Und also ich muss sagen, Gesamtschule war für mich sehr, sehr gut. Vor allem, weil zu meiner Zeit wurde die Gesamtschule immer noch so ein bisschen belächelt, dass es ja nichts Halbes, nichts Ganzes ist.
Stimme ich genau zu.
Genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass Gesamtschule das Beste für alle ist. Ich kenne Bekannte von mir, die wären auf einer Gesamtschule untergegangen, weil die eben nicht von Anfang an diesen Leistungsdruck hatten und die brauchten den wirklich, um sich zu entwickeln. Ich brauchte den eben nicht, deswegen bin ich dankbar für die Gesamtschule und auch für das Probestudium. Also das Probestudium hat mich da auch wirklich dann gesagt, so ja, ich kann mir das ja mal angucken. Und ich habe ja auch gemerkt, so ja, Chemie ist nichts, also ist nicht so das, was mir nahe geht und deswegen halt eher Physik. Und dann habe ich auch das Physik-Probestudium direkt danach nochmal gemacht. Mhm. Oder nicht danach, sondern 2 Jahre später. Ja, und da war es dann. Da war ich dann halt auch, glaube ich, drin, weil dann kannte man die Leute, man kennt so den Alltag in der Uni. Oder nicht, man kennt nicht den Alltag, aber man hat schon mal eine Vorlesung von innen gesehen, man hat schon mal eine Übung gesehen. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, Brückenstudium, wie heißt es halt bei uns? Brückenstudium, glaube ich, ne? Brückenkurse. Also große Empfehlung, ja. Aber völlig egal, ob von wo man jetzt kommt, also ob man vom Gymnasium kommt. Dieser Sprung zur Uni ist sowieso hart, zumindest in der Physik. Mhm.
Ja.
Und da sollte man all das mitnehmen, ja.
Und hattet ihr nach dem Studiumsbeginn dann noch irgendwie Stolpersteine bemerkt? Also fehlte euch der akademische Stallgeruch oder irgendwie sowas? Ich meine, manchmal kann es ja auch wieder abschreckend wirken, wenn dann Leute mit Begriffen wie Kommilitone oder sonst was um sich werfen, was man vielleicht vorher einfach nie mitbekommen hat. Also so ein bisschen kann so eine Uni ja abschreckend wirken, wobei wir hier an der Uni ja wirklich eine hohe Quote haben an First Generation Academics.
Ja, also tatsächlich, also ich würde sagen, die es ist alles diese Hürde am Anfang. Ne? Das ist immer irgendwie das erste Semester, also gerade in der Physik ist es das erste Semester, was, wenn man das durch hat, hat man gute Chancen weiterzukommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, das ist mir auch aufgefallen, die also gewisse Begrifflichkeiten oder wie man sich in einem Studium verhält und so. Das ist schon was mir nicht so bewusst war. Ich habe auch kein Probestudium vorher gemacht. Ich habe einfach den Sprung ins Wasser gewagt. Und das hat dann relativ gut geklappt. Ich kann natürlich jetzt nicht auf andere Unis schließen, weil ich jetzt nur in Duisburg studiert habe. Aber dadurch, dass eben hier die Quote schon relativ hoch war, mit Leuten, die halt vielleicht nicht diesen Ursprung in der Akademik haben, würde ich sagen, war das für die viele tatsächlich so. Das heißt, man hatte irgendwie schon seine Gruppe, ja, mit der man schwamm, und um das Ganze gut zu überstehen.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Also früh Verbündete zu finden an der Uni.
Genau. Zumindest das Physikstudium ist kein Weg für Einzelkämpfer. Da hatten wir auch Beispiele für Leute, die gesagt haben, das geht alles so nicht. Aber das sind dann auch die Leute, die versucht haben, alleine irgendwie alles zu machen, nur für sich. Und ich glaube, man unterschätzt den sozialen Aspekt, den man irgendwie doch braucht, auch in der Physik. Klar, man ist natürlich, wenn man das so salopp sagen darf, so unter Nerds, ne? Man ist, es ist nun mal so, man ist unter den dann vor allem in so einem Physikstudium ist man dann unter den Leuten, unter seinesgleichen, sag ich mal. Und dann ist auch der größte, oder sind die vorher Außenseiter waren, plötzlich eher die Leute mit dem größeren Sozialaspekt und können da einiges reißen. So, wenn sich keiner traut, dann plötzlich am Büro des Professors zu klopfen und dann muss einer vorgehen und dann ist der vorher gesagt hat, nee, lass mich alle in Ruhe oder wir gehen hier Karten spielen im Keller, während die anderen draußen Fußball spielen. Ist dann trotzdem der sagt, komm, ich klopfe jetzt an beim Professor und so weiter. Sehr schön.
Also da muss man vielleicht auch sagen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Wir haben uns, glaube ich, in den Vorkursen, haben wir uns, glaube ich, mal gesehen. Oder
ich war genau zweimal da, ja.
Genau, da war ich halt auch nicht so oft, obwohl die eigentlich wichtig gewesen wären. Aber wir haben uns auf der Erstsemesterfahrt kennengelernt. Da waren wir ein Wochenende in Solingen und
Solingen fährt man in der Erstsemesterfahrt von Duisburg nach Solingen. Die weite Welt.
Okay. Ja, also ich glaube, typisch ist aktuell immer Weeze, in so einem Gruppenhaus in Weeze, aber das war ein Semester oder ein Jahr lang sind die halt nach Solingen gefahren oder sind wir nach Solingen gefahren und es war mein erstes Semester und ich habe mit einem Klassenkameraden angefangen, Physik zu studieren und man hängt halt immer so mit sich ab oder mit der Gruppe, die man im Probestudium kennengelernt hat, nicht im Probestudium, in den Vorkursen kennengelernt haben. Und Felix kannte ich da noch nicht, aber auf diesem Wochenende, da haben wir uns kennengelernt, haben uns verstanden, hatten ähnliche Interessen. Und das hat sich jetzt so durchgezogen. Und wir haben das Studium zusammen durchgezogen, wir haben uns da geholfen und jetzt sind wir in derselben AG. Arbeiten nicht mehr nicht am selben Thema, aber ich glaube, wir unterstützen uns immer noch. So ja. Also durchs ganze Studium, jetzt durch die Doktorandenzeit.
Ist das am Ende Zufall, dass ihr in der gleichen AG gelandet seid? Oder war das schon auch so, ihr konntet, kanntet und mochtet euch und ach komm, lass doch mal gucken, was wir finden?
Also tatsächlich war es eher Zufall. Wir haben eher, also ich habe ein bisschen früher hier in der AG angefragt. Fabio hatte auch schon testweise in anderen AGs Studentenjobs übernommen gehabt. Und dann hat uns das Schicksal doch wieder zusammengeführt. ja, also da haben wir haben es nicht jetzt absichtlich gesagt, komm, lass uns beide bei der AG fragen. Nee, sondern ja.
Ne? Ja. Und habt ihr doch Bachelor und Master hier in der AG gemacht?
Ja wir haben ja, beide.
Also die Abschlussarbeiten, ja.
Also ich glaube, ab vierten Semester, fünften Semester haben wir hier, genau. Du warst wahrscheinlich schon im vierten Semester, hast du dann hier angefragt, ich habe im fünften Semester angefragt, ob wir hier halt die Bachelorarbeit schreiben dürfen oder ob ich die hier schreiben darf. Ja, und so sind wir hingekommen und man muss natürlich auch mal so ein bisschen sagen, wir verstehen uns jetzt gut, aber ich glaube, es war auch für dich, man will ja eigentlich nicht mit jemandem gleichzeitig irgendwo anfangen. Das war, also ich glaube schon, da war bestimmt ein bisschen Konkurrenzdenken dabei, zwischendurch. Aber ich glaube, das hat sich auch gut verlaufen, weil wir jetzt in einer großen AG sind. Mhm. Wir sind an unterschiedlichen Sachen. Also wir arbeiten kollegial miteinander, aber nicht wirklich fachlich. Oder halt jetzt wieder ein bisschen mehr als am Anfang.
Ja, am Anfang ein bisschen weniger, genau.
Und das hat dann, glaube ich, auch noch so, dass man nicht direkt so, man hängt nur aufeinander und dann kommt dieser Konkurrenzdruck hoch. Ich glaube, das
ja, was wir auch bei anderen Studienkollegen
ja, genau,
definitiv gemerkt haben, die dann in sehr ähnliche Themen und relativ früh, gut, vielleicht waren die nie so sehr zusammen, also so close wie wir jetzt, aber da ist schon eine gewisse Art Konkurrenz, kann sich entwickeln tatsächlich, ja. Aber dadurch, dass das thematisch halt relativ entspannt war und ich glaube, wir auch im Vergleich relativ wenig Konkurrenzdenken hatten.
Ja.
Es hat sich das ausgeglichen, auch wenn natürlich das, wenn man gleichzeitig in der AG anfängt und es häufiger zu Verwechslungen kommen kann.
Ja, mit Felix und Fabio, ja.
Genau. Und wenn dann beide mit F anfangen, ist natürlich auch immer noch, natürlich aus Versehen, aber auch nach wie lang sind jetzt 4-5 Jahre in der AG, kommt es trotzdem mal wieder vor, dass aber man aus Versehen den falschen Namen sagt, auch wenn die Person natürlich weiß, wen sie eigentlich meinte.
Aber einmal mit Bart, einmal ohne Bart, also ja, ich also verstehe das
wir
nicht.
Wir sehen so unterschiedlich aus. Lange Haare, kurze Haare.
Okay,
ja, das aber beides ja. Gestandene. Also
auf jeden Fall.
Großgewachsene, sagen wir so.
Gut aussehen, extrem gut aussehen.
Bachelor, Master und jetzt seid ihr schon relativ weit in der Promotion, ne? In der Doktorarbeit.
Das ist richtig. Ja.
Ihr geht schon aufs Ende zu, ne?
Nikolas, wir hatten das doch schon, wir reden nicht über das Ende.
Nein, das ist eher so eine väterliche Sorge, weil ich werde euch ja irgendwann mal als Kollegen verlieren. Das ist immer sehr traurig, muss ich sagen, wenn wir so einen langen Weg zusammengegangen sind. Aber wir müssen das ja nicht spezifizieren, aber wir gehen aufs Ende zu.
Ein gefühlter Endspurt ist da.
Genau, ja.
Aber
ja. Genau, und du hast gerade schon gesagt, ihr seid thematisch nicht so eng beieinander, aber ich finde da schon auch eine starke Überlappung. Also ihr habt natürlich eure eigenen Themen, aber man könnte doch so, wenn ich jetzt einen großen Begriff aufmachen würde, wo ich sagen würde, da kann ich euch beide reinwerfen, wären das Quantenpunkte, oder? Würdet ihr euch beide wehren oder passt schon?
Also ich auf keinen Fall, ich weiß nicht, Quantenpunkte ist vielleicht schon sehr spezifisch.
Doch. Also je nachdem, wie weit man den Begriff Quantenpunkte jetzt fasst, passt das natürlich rein.
Das ist super. Das heißt, wir haben zwei Leute hier, die uns heute mal Quantenpunkte erklären werden und was ihr da so im Speziellen dran arbeitet. Denn was für viele da draußen immer sehr abstrakt ist, wenn man über Quantenpunkte oder möglicherweise reißen wir kurz an, Quantencomputer gleich sprechen und was auch immer Qubits sein sollen, ist es halt für die Leute da draußen immer sehr, sehr abstrakt. Aber ihr, das sind Systeme, mit denen ihr ja wirklich jeden Tag arbeitet eigentlich, ne, die ihr charakterisiert.
Genau, ja. Also man muss zu dem Quanten auch sagen, ist ja mittlerweile auch eher so ein Modebegriff geworden, dass leider. Überall steht Quanten vor.
Nicht überall, wo Quanten draufsteht, sind, obwohl wahrscheinlich Quanten sind wahrscheinlich drin in allem, wo Quanten draufsteht, aber das hat nicht unbedingt was mit der Quantenmechanik zu tun.
Ich weiß nicht, Superheldenfilmen, da wird immer alles mit Quanten erklärt, in Science Fiction wird alles mit Quanten erklärt.
Bei den Schwurblern auch.
Ja, leider auch in der Politik. Stimmt. Wenn man sagt, ein Quantensprung, denke ich mir immer, ach doch, nur so wenig nach fortgeschritten, aber.
Ja, genau. Genau, deswegen, es ist in aller Munde, aber nur die wenigsten wissen wirklich, wovon sie sprechen. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Nähern wir uns mal euren Themen. Tatsächlich hatte Peter und ich vorher überlegt, dass wir euch vielleicht so nacheinander abarbeiten, weil ihr unterschiedliche Themen habt. Aber Fabi, du hast gesagt, das macht vielleicht sogar Sinn, immer mal so ein bisschen zu schauen, was macht der andere, weil ihr seid zwar unter einem Oberbegriff zusammenzufassend, aber es sind dann doch unterschiedliche Fragestellungen, die ihr habt, ne?
Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich habe ja schon mal angerissen, dass man das mit den, dass an dem Materialsystem, an dem ich arbeite, das ist schon in der Community ein bisschen weiter fortgeschritten als das Materialsystem, was Felix jetzt gerade bearbeitet. Und es gibt natürlich ein Materialsystem, was schon weiter ist und ich gucke auf das andere Materialsystem, Felix guckt eher so auf mein Materialsystem und dann können wir so ist, glaube ich, die Idee der generellen Community.
Okay, das heißt, also so müssen wir uns dem ja nähern, ne? Quantenpunkte, man kauft nicht einen Quantenpunkt oder man baut nicht einen Quantenpunkt, sondern wir müssen uns angucken, wo ist der eigentlich drin, ne? Das ist das viel, viel größere Problem eigentlich, ne? Genau. Also es gibt Systeme, in denen Quantenpunkte zu finden sind und da unterscheidet ihr beide euch schon mal, ne?
Und was ist denn der Quantenpunkt überhaupt? Also was ist eure kurze Erklärung, was der Quantenpunkt ist?
Ja, was ist die kurze Erklärung? Also die kurze Erklärung ist eine Art oder das, was man häufig verwendet, ist die sogenannte Artificial Atom, also das künstliche Atom. Was ist jetzt hierbei künstlich und warum sind es keine echten Atome? Natürlich sind es echte Atome. Aber man nennt es Artificial Atom, weil Systeme sind, die sich wie Atome verhalten. Das heißt, sie haben, wenn man jetzt von dem Schalenmodell herguckt, gibt es diskrete Niveaus, wo sich in manchen Fällen Elektronen zum Beispiel befinden, die in höhere Niveaus können, in niedrigere Niveaus. Man kann Atome anregen und dann fallen die Elektronen wieder auf tiefere Schalen runter, entsenden Licht. Das hat vielleicht jeder schon mal in allen möglichen Strahllampen gesehen oder wenn man sich ein Plasma anschaut. Und unsere Systeme lassen sich auch halt relativ gut damit bezeichnen, dass es halt Atome in Anführungszeichen in irgendeinem Festkörper sind. Also wir sind beide oder wie viel eigentlich die meisten Experimentalphysiker hier an der UDE Festkörperphysiker. Das heißt, wir schauen uns diese Systeme in Festkörpern an. Das können in meinem Fall wirklich Atom- oder molekülähnliche Strukturen sein, die halt sich innerhalb eines Gitters innerhalb eines Festkörpergitters befinden. Da ist wahrscheinlich eins der bekanntesten sind die sogenannten NV-Zentren in Diamant. Also man hat einen Diamanten, der ja zum größten Teil aus Kohlenstoff besteht, wo dann ein Stickstoffatom und ein fehlendes Kohlenstoffatom sich drin befindet. Und die verhalten innerhalb dieser Diamantumgebung, nenne ich es jetzt mal, verhält sich dieses sogenannte NV-Zentrum wie ein Atom. Ich untersuche jetzt keine Diamanten, sondern 2D-Materialien, da können wir wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen, aber genau, um das jetzt nochmal zu Ende zu schließen, es gibt andere Systeme, die dann vielleicht aus Hunderten von Atomen so um den Dreh entstehen, die sich auch innerhalb einer Festkörperstruktur befinden, die sich aber auch so verhalten, wie als würden wir ein einzelnes Atom uns angucken und das wäre dann das, was Fabio untersucht.
Bevor du das erklärst, warum nehmen wir dann nicht einfach ein einzelnes Atom? Du sagst immer, es verhält sich wie ein einzelnes Atom. Genau. Das heißt, wir wollen offensichtlich einzelne Atome haben. Dann lass uns die doch einfach nehmen.
Genau, das wäre natürlich optimal, wenn wir ein einzelnes Atom einfach nehmen könnten und irgendwo hinpacken. Aber die haben diese blöde Angewohnheit, nicht stabil irgendwo zu bleiben. Also einzelne Atome in der Luft. Also es gibt Möglichkeiten, die sind aber unendlich kompliziert. Man kann mit komplexen Laserfallen einzelne Atome festhalten. Das geht, aber wenn man das in eine reelle Anwendung packen will, ist das natürlich nicht realistisch. Und deswegen ist die beste Möglichkeit dafür natürlich und die stabilste ein Festkörper.
Mm, okay.
Und auch keine Flüssigkeit, das wird ja auch gehen, aber der Festkörper ist die optimale Anwendungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal. Und deswegen braucht man halt Systeme. Klar, perfekt wäre, wenn wir ein Atom
nehmen, verstehe ich,
aber wir brauchen die Umgebung halt.
Okay, super. Das heißt, wir brauchen einen Festkörper und da ist dieser Quantenpunkt drin, der dann halt sich verhält wie ein einzelnes Atom. Und weil es sich verhält wie ein einzelnes Atom und sehr spezifische Zustände hat, können wir den also nutzen, um es jetzt im einfachsten Fall zu sagen, den an- und auszuschalten, um quasi ja, Informationen zu speichern oder ihn zu nutzen als Sensor oder so. Okay, also Felix arbeitet mit zweidimensionalen Materialsystemen.
Genau, also Felix guckt sich ja die Fehlstellen an, wie zum Beispiel in V-Zentren oder halt eben in zweidimensionalen Systemen irgendwie fehlende Atome. Das, was ich mache, ist, oder was ich mir angucke, ist ein bisschen was anderes. Das ist ein Agglomerat an Atomen in einem Agglomerat anderer Atome. Also, um ein bisschen spezifischer zu werden, ich gucke mir Indium, Arsenid, Quantenpunkte an, das heißt, wir haben so eine Insel aus Indium-Arsenid auf einem Gallium-Substrat, Gallium-Arsenid-Substrat und darum wird noch mehr Gallium-Arsenid gepackt und das heißt, wir haben das sind immer noch sehr, sehr viele Atome, aber es sind nicht ganz so viele wie jetzt in einem ganzen Festkörper, haben wir halt eingekapselt in einem anderen Festkörper und das ist deswegen halt atomähnlich, weil es halt weil dieses Agglomerat ist immer noch kleiner als die Wellenlänge von Elektronen, diese De Broglie-Wellenlänge. Und dadurch haben wir eben die Diskretisierung der Energieniveaus, weil wir eben ein kleines Einschlusspotenzial haben. Und der Vorteil daran ist halt, wir haben es halt eingebettet in einer anderen Struktur. Und diese Struktur ist halt stabil. Also da passiert nicht viel, das bewegt sich nicht viel. Deswegen ist es stabil. Wir können da auch noch Strukturen drumherum bauen, elektrische, magnetische Strukturen. Und und darin können wir dann sozusagen einzelne Elektronen reinladen oder fangen. Und dann hätten wir auch schon direkt dieses An- und Ausschalten. Wir können halt dann eben manipulieren, ob da ein Elektron drin ist oder nicht. Mhm. Und das könnte man dann zum Beispiel als 1 oder 0, also als Anzustand, Auszustand definieren. Und dann hätte man sozusagen schon diesen Vergleich zu konventioneller Informationstechnik. Mhm.
Du hattest jetzt gesagt, wie diese Probe aufgebaut ist, dass da was eingepackt wird.
Ja.
Stellt ihr die Proben selbst her oder habt ihr da dann wieder Kooperationspartner, die das für euch machen?
Genau, also meine spezifische Probe habe ich nicht selber gemacht, die kommt aus Bochum, da haben wir Kooperationspartner, die haben dann ein sehr, sehr kompliziertes Wachstumsverfahren, sogenannte MBE, Molekularbeam-Epitaxie. So wird das hergestellt. Da werden halt Schicht für Schicht unterschiedliche Materialien aufgebracht, sehr, sehr rein. Und dann entstehen halt diese Quantenpunkte durch Verspannung. Und bei Felix ist es so, er macht seine Proben selber. Kannst du mir auch noch was sagen, wie du die machst?
Ja, also wenn wir da jetzt springen wollen, ich mache den größten Teil der meiner Proben selber. Ich krieg auch manchmal von Kooperationspartnern Proben geliefert, die schon fertig sind. Und da ich 2D-Materialien untersuche, gibt es eine sehr sophisticated Möglichkeit, diese Materialien aus einem größeren Kristall herauszulösen. Und jetzt nehme ich mal den Begriff dieser sogenannten 2D-Materialien, wie sie auch noch heißen, das sind die Van der Waals-Materialien. Und was bedeutet Van der Waal? Van der Waal ist erstmal ein Holländer, der diese Kraft entdeckt hat, und zwar, dass es elektrostatische Wechselwirkungen zwischen zwei Oberflächen geben kann und sie dadurch eine Haftwirkung haben. Ich glaube, da ist für alle das bekannteste Beispiel die Frischhaltefolie, die an Schüsseln haftet, obwohl es nicht klebt, sondern das ist die gute Van der Waals Wechselwirkung. Und es gibt Materialien.
Also wenn ich diese Klarsichtfolie mein Butterbrot einwickeln muss und das verknöbbelt sich so völlig zu, dann kann ich den Herrn Van der Waal dafür verantwortlich machen.
Da können wir dem danken vor allem, dass sein Brot frisch bleibt. Und es gibt Materialien, die in einer Ebene oder die innerhalb der Ebenen ganz normal wie Festkörper sich verhalten. Das heißt, innerhalb einer Ebene sind es atomare Bindungen, die diesen Kristall ausmachen. Aber mehrere dieser Schichten halten untereinander nur mit dieser Van der Waals Wechselwirkung. Das bekannteste Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, ist das Graphen. Graphen ist eine einzelne Lage von Graphit und Graphit ist das, was in Bleistiften ist. Und
deswegen schreibt er auch so gut.
Und deswegen schreibt er auch so gut, weil sich wirklich einzelne Stückchen, einzige Flocken auf dem Papier da ablagern. Und wenn man jetzt die sogenannte Exfolierung anwendet, das klingt komplizierter als es ist. Man nimmt im Endeffekt Tesafilm und packt den Kristall da drauf und reißt den ganz häufig auseinander und da der Kleber leicht stärker ist als die Van der Waals Wechselwirkung im Kristall, kann man die einzelnen Schichten wirklich rauslösen und kann dann eine einzelne atomar dünne Lage des Materials, in dem Fall Graphen, herauslösen. Und da gibt es noch zig weitere Materialien, die ähnlich aufgebaut sind. Und zwar untersuche ich vor allem das sogenannte hexagonale Bornitrit. Also Bor und Nitrit, also Stickstoff und Bor. Daraus besteht das. Das bildet eine hexagonale Struktur, also eine sechseckige Struktur, also wie eine Bienenwabe. Sieht das Ganze aus, so wie Graphen auch. Und das ist ein relativ schön stabiles Material. Es ist so ein bisschen, also es ist eher in die isolierende Richtung, aber Defekte da drin haben halt auch diese Quantenpunkteffekte. Das heißt, sie verhalten sich wie Atome innerhalb dieses relativ schön stabilen Systems. Und das Coole ist halt, dass das Ganze auch bei Raumtemperatur funktioniert.
Und wenn du sagst Defekte in diesem Material, dann heißt das, da fehlen Atome.
Genau, quasi. Das kann alles Mögliche sein, von fehlenden Atomen, ne, eine Fehlstelle, oder andere Atome sind darin eingebaut, haben die Plätze getauscht. Also dann ist an der Stelle, wo ein Bor ist, vielleicht doch ein Stickstoffatom oder ein Kohlenstoffatom oder. Da gibt es zig Möglichkeiten, die immer noch erforscht werden, was davon cool sein könnte oder wie man das überhaupt da reinbringt. Und da ist tatsächlich auch mein Teil der Forschung immer noch ein Großteils. Wie kriegen wir da überhaupt diese stabilen Defekte rein in dieses Material, was an sich doch so vielversprechend ist, weil man das halt einfach mit Klebeband auseinanderziehen kann und irgendwo hinpacken kann auf einen Chip und dann vielleicht diese Quantenpunkteigenschaft sich zunutze machen könnte.
Ich muss einmal dazwischen gehen mit diesem Klebeband. Ne? Also das ist natürlich prinzipiell genauso, wie du sagst, aber ist auch schon eine ganz schöne Handwerkskunst. Ne? Also weil wir das gerade am Anfang schon mal angesprochen haben. Es geht im Prinzip schon so einfach wie mit einem Klebestift und ich glaube, hier der Nobelpreisträger für Graphen hat es ja, glaube ich, auch wirklich mit Klebestreifen am Anfang gemacht, glaube ich. Aber mittlerweile ist das eine echte Handwerkskunst geworden. Ne? Also wenn ich da sehe, wie du oder deine Studierenden da manchmal fummeln und wirklich über Wochen lernen, wie sie größere Flocken transferieren und exfolieren, da steckt schon viel Know-how drin.
Ja, ist natürlich leichter gesagt als getan, aber das Prinzip ist einfach, die Umsetzung nicht, ne? Wie bei anderen Handwerken auch.
Und das hexagonale Bornitrit kriegst du aber nicht mit Klebeband auch so hin, oder doch?
Doch, also da nehme ich einen gewachsenen Kristall von hexagonalem Bornitrit, den backe ich auch aufs Klebeband und ziehe den auch auseinander. Also das funktioniert genauso, weil auch da nur die Van der Waals Wechselwirkung den Kristall zusammenhält innerhalb der Schichten.
Und hat das Material noch weitere abgefahrene Eigenschaften oder wird es vor allem genutzt, weil es diese hexagonale Anordnung hat und gut im Labor eben anwendbar ist?
Also es hat die Eigenschaften, relativ stabil zu sein. Also im Gegensatz zu Graphen oder anderen 2D-Materialien, die ich auch untersuche, ist hexagonales Bornitrit sehr stabil. Das kann man auch an der Luft liegen lassen und da passiert nichts mit. Also das ist natürlich nicht ganz richtig, aber ich nenne es ganz gern zweidimensionalen Diamant, weil es halt gewisse Ähnlichkeiten mit Diamant eben hat. Und zwar die Beständigkeit und die High Bandgap Material, also das heißt fast isolierende Wirkung. Und dafür wird es halt auch genutzt. Also entweder halt man versucht direkt da drin etwas einzubauen, defektartiges, also Farbzentren, was auch immer. Es wird aber auch in allen anderen wirklich in jeder Art von mit 2D-Materialien wird es immer benutzt, einfach auch um sowas Simples zu machen wie Materialien, die halt schnell kaputt gehen, wie Graphen oder andere, die noch schnell kaputt gehen, einzupacken in einer Sandwich-Struktur, sage ich jetzt mal, um diese anderen Materialien zu schützen. Und deswegen ist Bornitrit da so wichtig, weil es halt diesen Schutz bietet. Und deswegen sind auch 2D-Materialien so interessant, weil das eben so einfach geht. Man nimmt zwei Materialien, sammelt die mit so einem Stempel auf und baut sich quasi eine Struktur einfach zusammen, wie es gerade passt, ohne dabei komplizierte oder hochreine Wachstumsmöglichkeiten wie die Molekularstrahlepitaxie, die für andere Quantenpunkte benutzt wird zum Beispiel oder an alle möglichen anderen Anwendungen nützen zu müssen.
Kommt da jetzt schon wieder euer Konkurrenzdenken rein?
Nein. Ist natürlich wahr, also klar, die Materialsysteme konkurrieren miteinander, sind aber an anderen Punkten der Entwicklung. Also,
ja, das schauen wir uns gleich nochmal an, genau. Also die Frage, warum muss man überhaupt so unterschiedliche Systeme sich angucken? Man müsste sich ja eigentlich nur für das Richtige entscheiden. Aber ich glaube, die unterscheiden sich einfach sehr und wie du gerade schon sagst, sind auch an einem anderen Punkt der Entwicklung. Da sprechen wir gleich nochmal drüber.
Und die Frage ist noch nicht geklärt, was ist überhaupt das Sinnvolle? Man findet, das ist ja das, was wir machen ja Grundlagenforschung und da ist es auch manchmal wichtig, Sachen herauszufinden, wo die andere Farmius-Community oder hier in der Arbeitsgruppe vor allem stark drin ist, Sachen zu zeigen, die halt nicht so toll sind an dem System, die trotzdem interessant sind, aber für dann die Anwendung wiederum nicht so cool.
Aber weil das ist halt der Luxus der Grundlagenforschung. Genau.
Wir dürfen auch zeigen, dass das ist, den Effekt gibt es auch. Ist halt nicht so toll für euch, aber leider ist das so.
Ja gut, aber die Erkenntnis hilft dann ja möglicherweise, das auch zu umgehen, ne, und das System dann zu optimieren. Also warum etwas nicht funktioniert, ist ja auf jeden Fall auch schon mal eine Erkenntnis, die möglicherweise zur Verbesserung führt.
Genau, ja. Heißt das, Fabio, wenn du mit neuen Ergebnissen kommst, die Leute schreien nicht, juhu, da ist Fabio wieder und hat uns was Tolles zu berichten, sondern du bist halt der das Haar in der Suppe findet.
Ja, das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich mache. Ich gucke mir einen Effekt in diesem Quantenpunkt an, der die Benutzung des Quantenpunkts ja nicht unmöglich macht, aber deutlich schwieriger macht. Und das ist der Auger-Effekt. Und wir haben ja gerade, also ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass man halt den Quantenpunkt als an oder aus mit einem Elektron beladen oder nicht beladen definieren könnte. Und man möchte ihn natürlich definiert beladen, aber auch definiert entladen. Und das kann halt eben dieser Auger-Effekt oder der Prozess, den ich mir angucke, kann das zerstören. Und das möchte man natürlich nicht, weil sonst weiß man ja jetzt nicht, ist der Zustand jetzt ausgegangen, weil ich das wollte oder einfach, weil irgendwas passiert ist. Mhm. Und dann, das ist eben genau das, was die Grundlagenforschung, glaube ich, so ein bisschen ausmacht. Man hat diesen Effekt gesehen und jetzt muss man halt diesen Effekt verstehen, um ihn dann für die Anwendung vielleicht zu negieren oder irgendwie darum zu arbeiten, genau.
Kannst du uns erklären, was du machst im Labor? Also wir haben jetzt gesehen, du hast diesen Quantenpunkt da vor dir liegen aus Indium irgendwas?
Ja, Indium Arsenid.
Genau.
Gallium Arsenid.
Genau, ja. Also der liegt da jetzt rum. Kannst du uns gleich nochmal sagen, was das heißt, der liegt da rum? Der liegt ja wahrscheinlich nicht auf so einem Schreibtisch rum. Und was machst du dann mit dem? Also du hast schon gesagt, du belädst den, entlädst den, schaltest den ein und aus, was auch immer das bedeutet. Wie funktioniert das?
Genau, also grundsätzlich ist es nicht nur dieser Quantenpunkt, er ist halt eben in in Galliumarsenid eingepackt. Mhm. Und darum sind noch ganz viele andere Schichten, die wir brauchen, um den zugänglich zu machen. Da ist nämlich zum einen auch noch eine Diodenstruktur. Also da wir haben ein Elektronenreservoir unter dem Quantenpunkt und einen elektrischen Kontakt über dem Quantenpunkt. Dann haben wir dahinter auch noch so eine Art Spiegel, einen Bragg-Reflektor.
Also wirklich einen optischen Spiegel?
Nee, einen Bragg-Reflektor. Also wir haben unterschiedliche Brechungsindizes in den Materialien und wenn dort Licht senkrecht drauf fällt, dann wird es im hohen Maß reflektiert, wenn wir ganz, ganz viele Variationen haben. Also es ist nicht wirklich ein Spiegel, es funktioniert nur ähnlich wie ein Spiegel.
Ich wollte sagen, am Ende reflektiert der Licht.
Genau, ja, genau. Okay. Und dadurch können wir natürlich auch die Effizienz oder die Einsammeleffizienz der Quantenpunkte verbessern und
okay, weil genau. du musst mir noch erklären, wofür ihr das Licht genau. überhaupt braucht. Aber vorher noch mal ganz kurz dieses Elektronenreservoir, von dem du gesprochen hast. Dieses Reservoir, also ein Becken aus Elektronen, brauchst du, weil daraus wird der Quantenpunkt dann beladen.
Genau, genau. Mhm. Also das ist halt dann einfach auch dadurch, dass wir da ein Material einbringen, was sehr hoch dotiert wird. Also das heißt, wir bringen in dieses Material ein anderes Material rein, was mehr Elektronen hat. Mhm. Also wir dotieren das mit Elektronen und dadurch haben wir da deutlich mehr Elektronen, als da eigentlich sein sollen. Und diese Elektronen können wir relativ einfach von dort woanders hinschieben, eben durch den elektrischen Kontakt darüber. Mhm. Und dadurch können wir eben auch die Beladung beeinflussen. Also wir können aktiv beladen, aktiv entladen. Genau.
Okay, da kommen die Elektronen her und die Ladung. Wofür brauchen wir den Laser?
Den Laser brauchen wir jetzt, weil jetzt wollen wir das Materialsystem optisch manipulieren oder optisch auslesen. Manipulieren tun wir es dann elektronisch mit den Elektronen, entladen oder beladen. Mhm. Und so wie wir uns halt, wir müssen ja irgendwie herausfinden, ist da jetzt ein Elektron drin oder nicht. Ja. Das sagt uns der Quantenpunkt.
Gucken ist schwierig, ne?
Genau, weil er ja auch eben sehr klein ist. Und das machen wir eben optisch, weil wenn kein Elektron drin ist, können wir ein sogenanntes Exciton anregen mit dem Laser, indem wir dann sehr, sehr feinen Laser drauf richten. Und ein Exciton ist ein Elektron-Lochpaar. Das heißt, man kann sich das wie in so einer Solarzelle oder so vorstellen. Wir haben, da fällt Sonnenlicht drauf, regt ein Elektron in eine höhere Schale an. Mhm. Und der Trick bei einer Solarzelle ist jetzt, dass sie nicht sofort rekombinieren, sondern dass sie durch die Kabel hin und her geleitet werden. Und so haben wir halt einen Ladungstransfer, deswegen Strom. Mhm. Das passiert bei mir nicht, sondern bei mir relaxiert das Elektron wieder.
Springt wieder zurück.
Springt wieder zurück. Und bei diesem Zurückspringen sendet es ein Photon aus.
Licht. Und das Licht kannst du sehen.
Genau,
und
das messen. Kann ich dann messen. Ah. Und so kann ich dann entscheiden.
Und dann wusstest du, vorher war kein Elektron da, hast du gesagt. Genau. Also nur wenn der Quantenpunkt leer war, dann siehst du Licht.
Genau. Und weil ich nicht einfach Sonnenlicht nehme, sondern ich benutze einen Laser mit einer sehr, sehr definierten Wellenlänge, also die ist sehr, sehr schmal, ist wirklich nur diese Wellenlänge und wenn jetzt ein Elektron drin ist, dann kann ich zwar auch so etwas Ähnliches anregen, das nennt man Trion, das ist ein Elektron-Elektron-Lochpaar, weil ich ja schon ein Elektron drin habe, das liegt aber bei einer anderen Energie, also bei einer anderen Wellenlänge und das heißt, dass der Laser, den ich benutze, das nicht anregen kann.
Ah.
Und das heißt, sobald ich keine Photonen mehr von dem Quantenpunkt zurückkriege, weiß ich, jetzt ist da ein Elektron drin.
Ja, okay.
Genau.
Gut, okay, jetzt können wir offensichtlich den Quantenpunkt beladen. Wir können ihn auch auslesen, seinen Zustand, und wäre schon mal gut.
Ja.
Aber jetzt hast du ja das Haar in der Suppe gefunden.
Genau.
Es gibt ein Problem, ne?
Genau, also es geht ja nicht, also das ist auch ein bisschen auf Anwendungsgebiet unterschiedlich. Man könnte es jetzt als Qubit benutzen, entweder an oder aus. Was man aber auch machen
kann. Qubit wäre der Speicherbaustein eines Quantencomputers. Genau. Das, was normale Bits beim normalen Computer sind, das wäre dann das Qubit.
Genau. Ja, man fällt sehr schnell in so einen Slang rein, deswegen ist das gut, wenn jemand ein bisschen da noch hinterher ist. Wo war ich jetzt? Das kann man machen. Man kann gucken, ob der Zustand an oder aus ist. Man könnte aber jetzt auch dadurch, dass da ja ein Photon rauskommt, aber es kommt ein sehr definiertes Photon, also ein Lichtteilchen raus, könnte man sich auch dieses Photon angucken.
Mhm.
Und weil wir ja immer nur ein Elektron oder beziehungsweise wir können nur ein Exciton oder ein Trion in diesem Zustand haben, haben wir auch nur immer ein Photon, was rauskommt. Ah. Und das heißt, man hat auch ein sehr definiertes Zeitintervall, wann Photonen aus dieser Quelle rauskommen.
Mhm.
Und das nennt man dann sogenannte Einzelphotonenquelle. Und das ist immer so der erste Punkt, den man eigentlich aktuell so in dieser Forschung haben möchte. Man möchte erstmal eine Quelle haben, die ein einzelnes Photon emittieren kann. Weil jeder von uns kennt eine Glühbirne. Da ist es, das ist keine Einzelphotonquelle, da kommen eher die Photonen alle auf einmal. Mhm. Das nennt man dann sowas wie gebunched, also in Päckchen. Mhm. Dann gibt es Laser, die sind eher so kontinuierlich. Das heißt, man hat immer gleich viele Photonen, aber mehrere. Und eben klassisch, oder nicht klassisch, aber das andere Beispiel, Einzelphotonen. Das heißt, man hat zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Photon. Mhm. Und wenn man das erreicht hat, dann muss man das erstmal stabilisieren, dass man das wirklich konsequent immer ein Photon erhalten kann. Und ich glaube, an dem Punkt ist auch gerade Felix so, oder die Felix-Community, diese Einzelphotonen zu finden. Wir haben diese Einzelphotonenquelle schon gefunden und jetzt müssen wir halt noch charakterisieren, wie sind diese Einzelphotonen. Ja.
Warum genau. Will man Einzelphotonen haben?
Ja, da kann man jetzt auch wieder, also da gibt es auch wieder mehrere Anwendungsgebiete. Das Beste ist die sogenannte Quantum Key Distribution, also Quantenkryptographie. Das heißt, wenn wir eine Einzelphotonenquelle hätten, könnten wir dieses Photon irgendwie manipulieren. Und wenn dieses Photon von jemandem ausgelesen wird, dann hat nur derjenige diese Information. Mhm. Und wenn jemand die Information abgreift, dann ist die Information weg.
Ah ja.
Und so könnte man dann zum Beispiel Verschlüsselungssysteme aufbauen.
Okay, beim Laser ist mir völlig egal, wenn da ein Photon fehlt, merke ich das nicht. Genau. Aber wenn einzelne Photonen sind und dieses Photon fehlt oder ist geändert. Ah ja, genau. Okay.
Mhm. Also es funktioniert, das ist im Detail auch noch ein bisschen komplizierter, aber so, das ist halt so die Idee, warum man zuverlässige Einzelphotonquellen haben möchte. Genau.
Jetzt frage ich mich gerade, ob wir jetzt mal ganz kurz bei Felix fragen, was er denn eigentlich den ganzen Tag macht, also wie dein Experiment aussieht. Hoffentlich läuft es nicht alles durcheinander, aber jetzt haben wir schon verstanden, was du machst. Wie unterscheidet sich deine Arbeit, Felix, mit deinen zweidimensionalen, hexagonalen Bornitrid?
Genau, und eigentlich ist es ein relativ guter Punkt einzuhaken, weil wir wissen jetzt, okay, das ist da, wo wir hinwollen und da gibt es halt in dem System noch Probleme. Was ich jetzt mache, ist ein neues System untersuchen oder wenn man eine Analogie machen möchte, aus einem anderen Material, also es stehen schon Steinhäuser und jetzt haben wir Beton gefunden und jetzt vielleicht kann man was Sinnvolleres aus Beton bauen, in Anführungszeichen jetzt. Nur wir haben diese Materialien, wo wir wissen, okay, die lassen sich einfach irgendwo einbauen, die sind stabil, manche mehr, manche weniger. Und die können auch diese Effekte haben. Zum Beispiel durch im hexagonalen Bornitrid, wenn wir mal dabei bleiben, können es halt einzelne Defekte sein, die auch Einzelphotonen emittieren und dann könnte man die wieder in Strukturen einpacken.
Das weißt du schon, dass sie auch einzelne Photonen emittieren, oder?
Genau, und da sind wir tatsächlich gerade an der Grenze. Wir wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt Defektstellen, die einzelne Photonen emittieren. Das wurde schon gezeigt. Und wir sind jetzt quasi an dem Standpunkt, wie kriegen wir es zuverlässig hin, an Punkten, wo wir diese Defekte auch haben wollen, wo wir diese Quantenpunkte haben wollen, die überhaupt hinzukriegen. Also wir versuchen jetzt gerade, aber wir wissen, aus Beton kann man ein Haus bauen, aber wir wissen noch nicht, wie, in welcher Form das am besten ist.
Okay.
Und wir, da setzt unter anderem meine Forschung dran an, dass wir zum Beispiel das Ganze mit Plasma bearbeiten oder mit Elektronen bestrahlen oder Ionen bestrahlen, um diese Defekte an gewisse Punkte hinzusetzen, möglichst, um dann daraus dann plötzlich irgendwann Strukturen zu machen, um die dann elektrisch zu schalten, was dementsprechend auch möglich wäre. Aber wir sind halt immer noch daran, okay, wie an welchen Schrauben müssen wir drehen, um diese Einzelphotonen-Emitter überhaupt hinzukriegen. Ja, und da setzt so ein bisschen meine Forschung an, das zu gucken, okay, sind das jetzt welche, sind das keine? Kommen da vielleicht doch Einzelphotonen raus?
Ich oder muss mal gerade dazwischen gehen. Also wir nehmen das ja alles so als gegeben hin, aber einzelne Photonen messen. Ihr könnt einzelne Photonen messen. Wie zum Teufel, zum Teufel macht man das? Also ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, aus einer Lampe kommt viel Licht. Ich kann unterscheiden zwischen hell und nicht so hell, aber zu sagen, mit dem Auge das war jetzt
geht's schwierig.
Also zu sagen, das war ein einzelnes Photon, ist ja schon irgendwie krass. Also ihr habt Detektoren, die euch sagen, jetzt kam ein einzelnes Photon an.
Genau, genau. Also es ist halt nicht nur schwer, die zu produzieren, sondern wir müssen ja auch irgendwie wissen, ist das jetzt ein einzelnes Photon? Und dafür haben wir sogenannte APDs, Avalanche Photodiodes.
Lawinenfotodioden auf
genau,
Deutsch.
Genau, weil jeder kennt eine normale Fotodiode oder halt eine Solarzelle, ist prinzipiell ähnlich aufgebaut.
Mehr Strom, wenn mehr Licht drauf fällt, ne? Genau, um mal so genau, ganz einfach zu genau sagen.
Und die sind halt so gebaut, dass sobald ein Photon da drauf kommt, löst dieses eine Photon ein Elektron. Dieses Elektron löst mehrere Elektronen und die lösen dann noch mehr Elektronen. Hm. Und dann kommt dann ein Signalpuls aus dem Detektor.
Okay.
Und
das ist dieser Lawineneffekt, weswegen das Lawinenfotodion Avalanche Photodiode heißt.
Genau, und diesen Puls kann man halt messen. Der ist natürlich, man kann nicht unendlich scharf messen, das heißt, dieser Prozess braucht eine Weile und natürlich müssen wir den Detektor dann auch wieder sozusagen scharf schalten und dadurch kommen dann halt auch da kommt dann noch ein anderer Trick, wie wir dann schaffen, aber trotzdem kontinuierlich zu messen. Aber sobald halt ein Photon draufgekommen ist, haben wir diesen Effekt und kriegen einen Signalpuls und diesen Signalpuls können wir dann uns einfach anschauen mit einem Messgerät. Und schreiben dann sozusagen die Zeit auf, zu welchem Zeitpunkt dieser Puls kam. Und das machen wir ganz schnell und das machen wir ganz oft hintereinander und haben dann so einen Zeitstrahl oder Zeitstream aus Zeitpunkten, wo wir irgendwas detektiert haben. Und deswegen, den kann man dann analysieren.
Deswegen hängt dann an eurer Labortür auch immer das Schild Vorsicht APD-Messung. Wenn ich da morgens die Tür aufreißen würde und würde sagen, guten Morgen Fabio, wärst du ungehalten.
Ja, wäre ich ungehalten, vor allem wenn man das Licht anschaltet, weil die eben so genau messen können, können sie halt auch nicht mit vielen Photonen umgehen und deswegen müssen wir immer im Dunkeln messen und deswegen sind Labore auch immer dunkel. Wir haben ganz viele Vorhänge, wir haben ganz viele Trennwände, Abdeckungen.
Ihr habt sogar LEDs abgeklebt und
ja,
so, ne?
Ja, genau, also so
von so Status-LEDs
oder so sind auch störend oder Bildschirme. Ja, also es muss schon dunkel sein und vor allem, je dunkler es ist, desto besser funktioniert es halt eben auch, weil wir nicht so viele Störphotonen haben.
Ja, und wenn das Licht angemacht wird, dann gehen die wirklich kaputt.
Ja.
Und die Dinger sind teuer.
Ja, was das kostet so ein Ding?
Ja, mehrere tausend.
Ja, ich glaube schon so 10, 15.000, 15.000 Euro.
Dann laufe ich weiterhin am Labor vorbei, wenn dieses Schild draußen steht.
Wir grüßen dich dann beim Kaffee.
Ja, genau. Ja, das kommt.
Also ist es schon vorgekommen, dass Leute reingestürmt sind und das Ding dann hinüber war?
Zum
oder?
Glück bei uns nicht.
Nee. Okay. Also es ist nicht nur so, wenn das Licht angemacht wird, es ist auch so, wenn wir den Laser mit voller Leistung da drauf braten würden, dann würde das Teil nicht sofort kaputt gehen, aber es degeneriert. Also es wird nicht mehr so gut. Und was heißt nicht mehr so gut? Wie wir es klassifizieren ist, wenn wir das Teil anschalten, ohne dass da irgendwas draufkommt, dann detektiert das Gerät schon Signal. Und je kaputter das Gerät ist, desto mehr von diesem Signal haben wir, sogenannte Dark Counts. Und das wollen wir natürlich unterbinden, weil wenn wir halt 1000 Dark Counts haben und unser Signal ist auch nur 1000 Counts und dann noch Rauschen, dann geht das einfach im Rauschen unter. Und das wollen wir nicht und deswegen wollen wir natürlich die auch so lang wie möglich bei einem guten Zustand haben. Es gibt auch noch andere Detektoren, sogenannte Superconducting Nanowires. Die funktionieren ein bisschen anders. Wenn da ein Photon da ist eine Kupferspule drin, die ist sehr, sehr kalt, wird stark runtergekühlt, sodass sie superleitend ist. Und sobald ein Photon auf diesen Nanowire trifft, ist es nicht mehr superleitend. Und das heißt, der Widerstand geht hoch. Und so kann man dann eben auch einzelne Photonen messen, aber die sind dann noch teurer. Die sind auch nicht so nicht so entwickelt, die sind nicht so fragil. Weil wenn man da das Licht anschalten würde, dann wäre es halt einfach nicht mehr superleitend.
Okay.
Und dann ist in dem Moment ist nichts. Also ist die Messung hin, aber es ist nichts kaputt. Aber die sind deutlich teurer, weil man braucht halt noch das ganze Zusatzequipment.
Kühlung und
Auslesemechanismus. Und deswegen benutzen wir erstmal die einfachen Sachen. Ja.
Okay, das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, was ihr macht in den Laboren. Mit welchem Ziel? Ich weiß nicht, ob ich das schon verstanden habe. Also du hast jetzt gesagt, okay, du kannst diese Quantenpunkte beladen, beispielsweise, Fabio, und du kannst sie optisch auslesen dann, verstehe ich auch. Aber was was ist jetzt das Objekt deiner Untersuchung? Also klar, der Quantenpunkt, aber hinsichtlich was willst du das optimieren oder willst du nur sein Verhalten verstehen erstmal?
Also ich möchte sein Verhalten verstehen und wir haben auch gerade schon den Auger-Effekt angesprochen, ich möchte diesen Prozess vor allem verstehen und was dieser Prozess mit den herauskommenden Photonen macht. Also erstmal, wie tritt der Auger-Effekt auf? Tritt der bei unterschiedlichen Spannungen genauso auf? Tritt der bei unterschiedlichen Magnetfeldern genauso aus? Kann man den irgendwie mit einem Magnetfeld unterdrücken vielleicht? Und das
der Auger-Effekt war das mit dem Trion, was du gesagt hast?
Genau, der Auger-Effekt ist eigentlich bekannt aus der Atomphysik. Mhm. Das heißt, dass wenn wir ein Elektron in eine höhere Schale anregen und es rekombiniert, also es fällt wieder zurück, dann gibt es die Energie, die es bekommen hat, nicht einfach als Photon ab oder als Lichtteilchen, sondern diese Energie geht auf ein anderes Elektron und das wird rausgekickt.
Okay.
Also es wird dann einfach aus dem Atom rausgeschossen.
Das heißt, man würde kein Licht messen, aber ein Elektron wurde freigesetzt und das müsstest du messen.
Genau,
oder?
Genau. Und das passiert halt, kann bei mir auch passieren, dass eben da ist ein Elektron drin. Wir haben ein Elektronlochpaar, das Elektronlochpaar fällt zurück und gibt die Energie nicht als Licht ab, sondern gibt die Energie an das andere Elektron ab und das Elektron fliegt raus.
Jetzt weiß ich auch, warum das ein Problem ist, weil du ja gerade gesagt hast, du misst halt, wenn du ein Licht misst, dann weißt du, der Quantenpunkt war nicht beladen und wenn du nichts misst, dann weißt du, der war beladen.
Genau.
Jetzt misst du nichts. Und du gehst fälschlicherweise davon aus, der war nicht beladen, aber in Wirklichkeit war er geladen. Da war ein Elektron, nur die Energie ist nicht in Licht gegangen, sondern in ein weiteres Elektron.
Genau.
Okay, und dann macht ihr natürlich eigentlich dein schönes, sauberes, einfaches System kaputt.
Genau, genau. Und das ist halt eben genau diesen Prozess möchte ich untersuchen. Wie kann man den verstehen? Was macht der überhaupt? Man könnte jetzt natürlich auch darüber noch diskutieren, wenn das Elektron rausgekickt wird, wo geht das Elektron überhaupt hin? In einem Atom kann man sich vorstellen, ja, das ist einfach woanders. Mhm. Einfach weg, es geht zu irgendeinem anderen Atom. Aber wir sind ja in einem Festkörper und dieses Elektron kann ja eigentlich nirgendwo hin. Und das heißt, es muss noch irgendwo Energieniveaus geben, wo es sich dann ansiedeln kann. Mhm. Zum Beispiel andere Störstellen oder so. Und das untersuche ich dann halt auch, wo geht dieses Elektron eigentlich hin?
Warte ja bei größeren, später will man ja zu größeren Systemen, du willst ja nicht einen Quantenpunkt angucken, sondern größere Systeme und dann muss man natürlich sich angucken, wo treibt das Elektron sich rum.
Ja, weil wenn die sich alle an einer Stelle treffen, dann hat man da halt wieder Ladung und die manipulieren natürlich das ganze andere System.
Ah ja,
oder können das manipulieren. Mhm. Ja.
Okay, und Felix, du hast gerade schon gesagt, wir waren bei deinem 2D-System und du sagst, okay, du versuchst jetzt erstmal, wir sind noch einen Schritt früher, würde ich sagen, in der Entwicklung. Ne? Das ist ein jüngeres Forschungsfeld, kann man sagen.
Ja, das ist erst in den 2000ern überhaupt entstanden. Das
weil überhaupt Mal. Dann erstmal sich Leute Gedanken gemacht haben, dass zweidimensionale Systeme irgendwie
spannend sein können
und dass man sie herstellen kann. Du schaust dir jetzt an, wie man da überhaupt Effekte erstmal rein bekommt.
Unter anderem, ja, genau.
Und die guckst du dir dann auch, aber erstmal vergleichbar optisch an oder wie charakterisierst du die?
Also vergleichbar ja. Also wir, was jetzt natürlich noch nicht erwähnt wurde, ist, dass Fabio sich diesen Übergang, wie man so einen Quantenpunkt belädt, resonant anschaut. Das heißt, er nimmt die exakt selbe Wellenlänge, der Laser hat dieselbe Wellenlänge wie das Photon, was vom Quantenpunkt emittiert wird. Das dann rauszukriegen, dass man nur das Quantenpunktsignal hat, ist eine sehr, sehr komplizierte Möglichkeit, was nur sehr wenige Arbeitsgruppen auf der Welt überhaupt können. Das ist eine Technik, die die wirklich Know-how braucht. Soweit sind wir noch gar nicht in dem System. Da wollen wir gerne hin und das schaffen wir vielleicht auch in den nächsten Jahren. Aber wie ich das Ganze untersuche, ich rege mit einem Laser an, der sehr, sehr viel mehr Energie hat. Das heißt, der hat sehr, die Energie ist höher, das heißt, die Wellenlänge ist kürzer als dieser Übergangswellenlänge und wir regen so viel höher, so viel mehr an, und hoffen dann, dass das Ganze innerhalb dieses Defektzustands relaxiert. Und dann.
Aber was relaxiert? Also was regst du erstmal an?
Wir regen auch, ich rege auch Elektronen an. In dem Fall tatsächlich nicht über irgendein Reservoir, sondern das Reservoir ist der Festkörper selber. In dem Fall HBN zum Beispiel. Und wir regen in höhere Zustände an, die wir nicht sehen. Und hoffen dann halt, da, und oder sehen dann, dass das Elektron in diesen Defektzustand rein hüpft über alle möglichen Effekte und dann wieder relaxiert in den Grundzustand und dann auch Einzelphotonen aussendet. Aber halt, wir können noch nicht, vor allem weil wir nicht so spezifisch genau die, die Defekte bisher produzieren können, noch nicht in dem Level resonant, die genau den Übergang nur treiben, nennt man das, oder anregen.
Warum will man das überhaupt? Also das klingt jetzt für mich gleichwertig eigentlich, wenn du sagst so, wir schießen erstmal volle Pulle drauf.
Ja, also es ist natürlich sehr viel ineffizienter, wenn man das Ganze nicht anregt. Also vor allem in dem System regen wir irgendwie an. Mhm. Also wir regen nicht mal überhalb der sogenannten Bandlücke. Das ist der Bereich von Halbleitern und Isolatoren, wo sich keine Zustände befinden, die Elektronen besetzen können. Wir regen nicht mal darüber an, sondern wir regen irgendwo in diesem Bereich der Bandlücke an und unsere Defekte liegen dazwischen. Mhm. Und dann meist über Phononen zum Beispiel, also über Gitterschwingungen, wird Energie abgegeben, sodass die Elektronen dann in diese einzelnen Niveaus der Defekte rein hüpfen können und dann wieder relaxieren, um das Photon auszusetzen. Also es ist sehr viel ineffizienter. Es ist, es treten andere Effekte noch dazu auf, eben zum Beispiel Gitterschwingungen, Phononen, die man mit resonanten Sachen weniger hat. Weniger. Nicht ganz, aber und genau, deswegen die Helligkeit, sage ich jetzt mal, also die Intensität an Photonen, die dadurch, also die Menge der Photonen, die dann dadurch rauskommen, sind natürlich sehr viel geringer noch, als das bei den Quantenpunkten der Fall ist. Also wir sind im Bereich, um das alles noch zu feintunen, um dann irgendwann hoffentlich in diesen Bereich zu kommen, um ähnliche Helligkeiten auch zu haben, die man in Quantenpunkten hat. Also wir sprechen hier wirklich von maximal 10%, die ich an Signal rauskriege, die meine Kollegen einfach so in ihren täglichen Messungen, wenn sie schlecht eingekoppelt haben, trotzdem kriegen. Ja.
Hast du denn schon Defekte gefunden in deinem Material? Also Defekte, die du entdeckt hast in dem im Grunde genommen, also die sonst noch von keinem beschrieben worden sind?
Das ist immer eine schwierige Sache in dem Fall. Also da gibt es sehr viele Studien und dieses Feld ist sehr umstritten und es gibt immer wieder neue Studien, die sagen, ach, das hier ist übrigens aber nicht ein Defekt, sondern irgendwas anderes. Dazu machen wir auch Untersuchungen und da gibt es wirklich auch theoretische Physikergruppen, die das sogenannte DFT, dichte Funktionaltheorie verwenden, um solche Systeme zu berechnen, um Übergänge zu berechnen, die passen zu dieser Wellenlänge, die wir als Experimentatoren messen, passen könnten.
Ah, ja.
Und da gibt es so viele Möglichkeiten, weil man kann ja theoretisch da alles reinpacken und jede mögliche komplexe Strukturen aus zig Fehlstellen und Fremdatomen nutzen, die vielleicht diese Übergänge hätten, aber da stecken wir halt noch in den Kinderschuhen, das überhaupt so zu charakterisieren. Also da ist viel, was könnte das sein? Hier, Freund Theoretiker, rechne doch mal aus, gibt es irgendwas in diesem Übergang, was vielleicht auch mit der Produktion, also zum Beispiel Bestrahlung von gewissen Ionen oder gewissen Plasmen, was da auch Plasmen, die was überhaupt Sinn ergibt. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einem Sauerstoffplasma bin, würde ich wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass da vielleicht kein Kohlenstoff mehr sich befindet. Also dass diese Defekte vielleicht sich ausschließen lassen.
Könntest du das schon mal rausnehmen,
Oder dass vielleicht Sauerstoff eingebaut ist oder Sachen vor allem abgetragen sind, die vor allem, wenn wir in hochreinen Anlagen sind, dass dass wir so uns nach und nach rantasten, was könnte das sein, welcher Defekt könnte das sein, das ist halt alles noch in den Kinderschuhen, weil es halt eben erst wenige 2 Jahrzehnte, glaube ich, erst alt ist.
Warum gucken wir uns so verschiedene Systeme an? Ich will jetzt nochmal die Konkurrenz zwischen euch ausleben lassen. So, welche Systeme sind überlegen? Also wenn ich jetzt mein Geld auf einen von euch beiden setzen müsste. Kann man das so sagen oder brauchen wir beides?
Ich habe eben auch schon gedacht, irgendwie, es ist so schön, ne? Es schreiben sich fast die Witze so von alleine. So. Felix, sag mal, wie fühlt es sich eigentlich an, immer einen Schritt hinter Fabio zu sein? Oder dann auch, Fabio, ihr habt da diese komischen Steinhäuser, Felix, ihr habt soliden Beton. Also es funktioniert in beide Richtungen.
Ja, ich würde sagen, also der Vorteil, den ich jetzt genieße, ist, dass Quantenpunkte schon relativ etabliert sind. Wir können sie relativ konsequent herstellen und dann auch manipulieren, eben durch unsere Struktur. Da ist sehr viel, schon sehr viel Wissen in diese Herstellung der Struktur oder generell in die Überlegung, wie baue ich so eine Struktur, damit ich sehr viele Counts kriege. Deswegen haben wir auch, wenn wir resonant anregen, haben wir halt haben wir 3 Millionen Counts, die wir da pro Sekunde wiederkriegen von dem Quantenpunkt. Und das ist halt sehr, sehr viel. Das ist viel mehr, als Felix hat. Unsere Zustände sind dadurch auch deutlich stabiler. Also unsere Probe, die wir jetzt gerade bei uns untersuchen, das ist eine Probe, und wir gucken uns einen Quantenpunkt darauf an, wirklich einen Quantenpunkt, weil wir den Laser so fokussieren, dass wir einen Quantenpunkt im Fokus haben. Und diesen Quantenpunkt untersuchen wir mehrere Jahre lang. Also wir versuchen, wenn wir den einmal gefunden haben, den so auszuquetschen, wie es geht, um alles über diesen Quantenpunkt herauszufinden, weil die sind ähnlich, nicht alle, aber die sind nicht gleich. Und wenn wir halt 2 Jahre uns diesen Quantenpunkt angucken, dann versuchen wir alles über ihn herauszufinden. Aber dafür muss er halt auch so stabil sein, dass wir ihn 2 Jahre lang untersuchen können. Und das, glaube ich, diesen Vorteil hat Felix noch nicht, dass diese Stabilität, eben diese hohe Countzahl. Der Vorteil an Felix ist natürlich, unsere Probe liegt im flüssigen Helium bei 4 Kelvin.
Ah.
Und das ist natürlich sehr wartungsintensiv und auch einfach teuer und auch nicht wirklich anwendbar für die Großindustrie oder für Benutzer, weil jeder müsste dann irgendwie sich flüssiges Helium in die Wohnung stellen oder irgendwie sehr stark kühlen. Und Felix möchte halt Defekte finden, die auch bei Raumtemperatur funktionieren. Und das ist natürlich dann so der Vorteil, wo aber dann natürlich noch andere Probleme draufkommen.
Ja, also, klar.
Genau. Also da ist so ein bisschen dann, genau, der eine Vorteil ist, dass diese Systeme bei Raumtemperatur funktionieren können. Aber wir sind halt, wie gesagt, da noch in den Kinderschuhen, um das System zu optimieren, um es überhaupt erstmal vernünftig hinzukriegen. Das ist immer noch ein Hin und Her in der Community. Da werden häufig gezeigt, ja, hier haben wir es, haben wir Sachen, einen tollen Emitter gezeigt und dann zeigen die genau einen und das war dann der Glücksgriff, den die zufällig haben. Das ist natürlich in meiner Community mehr so, weil es das Thema, da ist mehr Hype hinter. Also viele, die vorher Quantenpunkte und solche selbstorganisierten Quantenpunkte untersucht haben, springen auch mittlerweile in der Grundlagenforschung von diesem System, ja jetzt nicht ab, aber wechseln auf zum Beispiel 2D. Ich meine, das ist auch ja die Geschichte in dieser Arbeitsgruppe und in anderen, dass sie auch immer mehr jetzt in neue Materialsysteme wie halt 2D-Materialien sich reinwagen, um dort dieses unerforschte Land zu ergründen, sage ich jetzt mal. Und genau dieses System lässt sich einfacher einbauen in alle möglichen, ne, wenn wir so eine Flocke haben oder so, also mehrere Flocken übereinander gestapelt von 2D-Materialien, wo solche Emitter sind, dann können wir die einfach relativ simpel abheben, irgendwo anders hinpacken und dann ist es an dem Punkt und das ist halt so mit Quantenpunkten so oder mit selbstorganisierten Quantenpunkten so nicht möglich. Also es gibt Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich, wir sind noch lange nicht in dieser Effizienz. Und da wollen wir natürlich hin und dafür machen wir Grundlagenforschung. Hoffentlich klappt's, vielleicht klappt's nicht, man weiß es nicht, aber das ist halt das was Grundlagenforschung ausmacht, einfach nur den, also in meiner Meinung reicht es einfach, Forschung zu machen, des Wissensgewinns zuliebe und nicht des, hey, das könnte jetzt das perfekte System sein. Ja, vielleicht ist es das und vielleicht nicht. Also die da so ein bisschen einfach auch Wissensgewinn um des Wissensgewinn.
Wobei ich schon sagen muss, also gerade bei euren Themen, was ich extrem faszinierend finde, ist, dass wir, also die Themen, die Begriffe sind ja heute schon mal gefallen, ne? Quantenkryptographie, Quantencomputer, ob eure Systeme jetzt da irgendwann mal eine Anwendung finden werden, sei mal völlig dahingestellt, wie du gerade schon gesagt hast, ist Grundlagenforschung, wir lernen gerade gemeinsam die Technologie, die wir dann brauchen, aber wir sind uns sicher oder wir können uns sicher sein, dass diese Themen ganz, ganz große, gesellschaftlich gewichtige Themen werden. Der Quantencomputer wird ja kommen, beziehungsweise der ist ja schon da. Und die Quantenkryptographie wird eine Technologie sein, ohne die du nicht mehr bestehen kannst in dieser Welt als Gesellschaft. Und da muss ich sagen, das finde ich wahnsinnig faszinierend, dass wir da mal wirklich von Anfang bis Ende eigentlich dabei sind. Ne? Also ihr seid unheimlich früh dabei. Das ist ein Feld, was wir komplett überblicken oder also nicht komplett, also da gibt es ganz viele Gruppen, aber wir haben die Notwendigkeit erkannt, wir verstehen im Prinzip die Probleme und wenn wir alle hier von diesem Planeten irgendwann abtreten, dann wird diese Technologie etabliert sein. Da finde ich wahnsinnig faszinierend, dass wir da so live dabei sind und deswegen finde ich eure Themen so unglaublich spannend, muss ich sagen.
Ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen vor Augen haben, weil wir stehen die ganze Zeit im Labor, den ganzen Tag und wir arbeiten damit, wir machen uns Gedanken darüber, aber so diesen Weitblick verliert man, glaube ich, recht schnell. Und das ist auch immer wichtig, nochmal sich das vor Augen zu halten.
Ja, als Einzelner macht man halt nichts mehr eigentlich, genau. Ne? Aber als wissenschaftliche Community verändert man die Welt und das ist natürlich schon irgendwie auch toll, dass man da mitarbeiten kann. Und zwar, obwohl man in der Grundschule nicht wusste, wo man hin will
eigentlich. Ja, genau,
das stimmt. Ich wollte jetzt auch noch mal kurz den Bogen schlagen zum Anfang. Habt ihr heute Schwierigkeiten, wenn ihr auf Familienfesten seid oder so und da dann eigentlich erklärt, was ihr macht und es ist dann, also ihr komischen Physiker da, warum macht ihr nicht was Vernünftiges oder schafft ihr das, eure Faszination eben dann auch im familiären Umfeld eben zu verbreiten?
Also da muss man sagen, ich glaube, im Studium ist es immer so, da wird gefragt, was studierst du? Dann sagt man Physik und dann immer so, ja, da war ich in der Schule schon schlecht oder das ist nichts oder das ist nichts für mich. Jetzt während der Doktorandenzeit ist eher so, da wird man gefragt, was macht man denn und
wofür ist das gut?
Ja? Mhm. Warum machst du das? Mach doch mal was Anständiges. Ich glaube, es ist schwer, das zu erklären, aber wenn ich einmal irgendwie damit angefangen habe zu reden, dann ich versuche immer, die Leute nicht zu überladen, aber ich glaube, es geht sehr schnell, dass man halt wirklich durch die Leidenschaft einfach getragen wird und dann, wie man schon sieht, man geht in so einen Slang rein, weil man das jeden Tag hört, weil man sich damit beschäftigt, weil man da Interesse dran hat und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man die Leute nicht so schnell abhängt und wie tief man ins Detail geht. Aber es ist auf jeden Fall spannendes.
Ja, genau, das ist dieser schwierige Punkt, die auch die Leute, die sich halt gar nicht oder die dann eben sagen, ja, Physik habe ich jetzt schon, kriege ich jetzt noch Schweißausbrüche vor dem Physiktest in der 6. Klasse, denen beizubringen, was man überhaupt macht und das Ganze in so zu versimpeln, was ja häufig gar nicht mal geht, weil es einfach so komplexe Themen sind. Ich meine, wie häufig wird das Wort Quanten in irgendwelchen Sachen benutzt, weil eben kein Schwein weiß, was Quanten überhaupt sind.
Ja.
Und da jetzt in wirklich tiefe Physik einzugehen, klar probiert man das. Manchmal klappt es vielleicht, Leuten das eher auf simple Art und Weise zu erklären, mit Analogien von Häusern oder so. Mhm. Aber die, klar, das ist eine Challenge. Und ich glaube, das ist eine hohe Kunst, das überhaupt rüberzubringen an Leute, die eben nicht Physik studiert haben, weswegen die Wissenschaftskommunikation so wichtig ist und so wichtig für unsere Gesellschaft ist, Leuten, die eben nichts damit zu tun haben, zu erklären, was machen die Leute, was machen die Physiker da in ihren dunklen Räumen überhaupt? Warum gibt die Gesellschaft denn Geld dafür aus, dass die da an ihren Grundlagen forschen? Was habe ich davon? Und das so rüberzubringen, ist eine hohe Kunst. Und das kann man nur immer wieder probieren und hoffen, dass die Leute gewillt sind zu lernen, natürlich auch. Aber wenn man das hat, das rüberzubringen, zu versuchen, ist, finde ich, auch ein wichtiger Teil als Physiker, den man bringen muss.
Ich glaube, ist euch heute gut gelungen. Ich glaube, ihr habt das wirklich komplexe Feld. Ihr habt viel sehr vereinfacht. Ich kenne ja eure Labore. Das ist alles nicht ganz so einfach, wie ihr das dargestellt habt manchmal, aber es ist euch sehr, sehr gut gelungen, das mal runterzubrechen. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ja. Ich glaube, es ist uns wichtig zu verstehen, dass Quanten nicht nur Schuhe sind.
Mit diesem Karlauer wollen wir nicht enden. Fabio, du hast gerade gesagt, die Quantenpunkte werden teilweise zwei Jahre auch mal untersucht. Ne?
Ja.
Ihr baut so eine Beziehung auf, dass ihr den Quantenpunkten sogar Namen gebt, glaube ich. Ne? Ja. Welchen Quantenpunkt untersuchst du gerade?
Jonas. Der ist tatsächlich Jonas. Das hat eine ehemalige Masterstudentin hat den Namen rausgesucht.
Weißt du warum?
Nee. Das hat sie nie gesagt. Sie hat das mitgenommen.
Wer hat denn da die Namensgebungsrechte? Weißt du das?
Also wir machen das so, wir haben ja eine Probe, die Probe ist deutlich älter und auch schon deutlich länger in dem Größdaten und wir versuchen immer einen Quantenpunkt in den Fokus zu bringen von unserem Laser und das ist natürlich so ein bisschen die Suche der Stecknadel im Heuhaufen. Wir haben so eine ganze Probe und wir müssen die kleinen, feinen abrastern und wenn man dann einen gefunden hat, dann darf man den Namen da aussuchen. Wir hatten auch schon Frost, hatten wir davor. Ja, wir hatten auch schon Olaf, weil wir den, weil der so hell war, haben wir ihn Olaf genannt, weil Olaf von die Eiskönigin mag ja die Sonne und wird ja bestrahlt.
Ach, wie schön, dem wusste ich gar nicht, dass da der Grund der ist. Mit meiner Tochter erzählen, die wird das sehr feiern, glaube ich. Und Felix, du gibst deinen wahrscheinlich noch keine Namen, weil du findest so viele.
Ich gebe jeder Probe eine ganz stumpfe Bezeichnung von Buchstaben und Zahlen und nummeriere die durch. Und wenn die eine nicht klappt, dann kommt die nächste und da entsteht keine
emotionale Bindung
zu. Erst recht nicht, wenn sie nicht funktionieren, dann noch weniger. Aber wenn sie mal funktionieren, kann dann sein, guck mal hier, der funktioniert ja ganz toll und so, dann vielleicht mal. Den einzigen Namen, den ich mal verteilt hatte, war, weil die Flocke rot war. Das war hat dann am Ende auch zu meinem ersten Paper geführt. Und die plötzlich relativ hell war, diese Flocke, und ich sie aber nicht vorher nummeriert habe, habe ich sie einfach nur F für Flocke und Red für Rot und daraus wurde halt Fred. Und Fred war der Ursprung dieser Beobachtung, dass diese Flocken plötzlich eigene Farben haben und bei gewissen Farben heller sind durch gewisse Dünnschicht-Effekte, worüber wir dann auch ein Paper geschrieben haben und dann noch mehrere Messungen zu gemacht haben.
Guck, so wenig sozial seid ihr gar nicht. Eure Freunde sind halt nur sehr, sehr klein. Okay. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, danke fürs Dabeisein und weiter viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.
Gerne.